Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen im Handgepäck-Podcast, der Reisepodcast mit Locals im Interview. Und heute geht es nach Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam. Und ich habe die liebe Minh zu Gast, die darüber berichten wird, wie es war, ihre Familie dort vor Ort zu besuchen. Und ja, sie gibt wirklich einen so charmanten, süßen Einblick in die Stadt, in diese vielfältige, kulturelle, turbulente Hauptstadt und gibt Einblicke, was man vor Ort beachten sollte, was man unbedingt kulinarisch probieren sollte. Hat wirklich verrückte Reisetipps, die ich noch keiner anderen Folge hatte. Also so viel dazu schon mal. Und es ist wirklich ein schöner Einblick in die Hauptstadt von Vietnam. Und ja, bevor es jetzt aber zu dem Interview geht, wollte ich nochmal sagen, danke, 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 danke für alle, die abgestimmt haben, für mich, für meinen Podcast Handgepäck, für den Leipzig Lauscht Award. Und ich bin unter den Top 10 Nominierten und ich möchte so gerne unter die Top 3 kommen. Und das würde mich mega freuen. Und du kannst mir jetzt noch helfen. Und zwar bis zum 22. Februar um 20 Uhr läuft die Abstimmung noch. Ich packe den Link auch direkt nochmal mit in die Shownotes rein. Es geht wirklich ratzifatzi. Du brauchst einfach nur eine E-Mail-Adresse oder am besten alle, die du hast, kannst du reintickern. Das ist ein Google-Dokument und du gibst einfach nur deine E-Mail-Adresse ein, klickst auf Handgepäck-Podcast und das war's. Das geht binnen Sekunden, kannst du mir deine Stimme geben. Das ist quasi ein Community-Award und ich würde mich mega freuen, diesen Independent Podcast Award zu gewinnen, beziehungsweise unter die Top 3 erstmal zu kommen. Das wäre schon so eine krasse Ehre. Und ja, dann können wir uns gerne am 30. und 31. Mai in Leipzig dann treffen zum Leipzig Lauscht Event, entweder live vor Ort. Da könnt ihr gerne euch auch bei mir bewerben, wenn ihr mit in den Podcast, wenn wollt, und live vor Ort mit aufnehmen möchtet. Entweder als Interviewpartner oder Partnerin oder auch einfach, um da zu sitzen, ganz entspannt und mir live zuschauen, wie wir gemeinsam eine Folge aufnehmen. Das Ganze wird aber auch per YouTube übertragen. Das heißt, wer nicht die Möglichkeit hat, nach Leipzig zu kommen, wird sich das dann am wahrscheinlich 31. Mai auch live anschauen können über YouTube. Ich freue mich über alle, die mich unterstützen und teilt es gerne mit allen, die ihr kennt. Bis zum 22.02. ist auf jeden Fall noch möglich. Und ja, vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt aber ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview zu Hanoi.
Handgepäck.
Xin Chao Minh. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, Xin Chao, genau.
Ich versuche mich immer an den Landessprachen, aber Vietnamesisch habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gesprochen. Und von daher freue ich mich so, dass du heute meinen Podcast Handgepäck so kulturell bereichern wirst. Wirklich, ja. Vielen Dank.
Lieben Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, einfach mal ja darüber zu sprechen. Und schauen wir mal, wohin die Reise dann auch geht.
Ja, ich bin wirklich mega gespannt. Ich habe im Vorfeld mich gar nicht so groß mit Vietnam beschäftigt. Und ich glaube, jetzt im Nachgang an das Interview werde ich das auf jeden Fall noch tiefgründiger machen, weil was ich jetzt so ein bisschen schon rausgefunden habe, das klingt alles immer so spannend. Bei den ganzen Ländern auf dieser Welt weiß man wirklich nicht, wo man anfangen soll zu reisen und es ist Wahnsinn, was es alles für tolle Kulturen gibt. Und naja, auf jeden Fall starte ich ja beim Podcast immer gerne mit Fun Facts zur Destination, wo ja die Interviewgäste oder Gästinnen, die ich habe, immer nicht Bescheid wissen. Aber vielleicht hast du schon ein bisschen eine Ahnung von den Sachen, die ich rausgefunden habe. Und ja, vielleicht warst du da schon oder hast du davon schon was gehört oder weißt halt auch gar nicht. Von daher mal schauen. Okay, kennst du dich ein bisschen aus mit dem Namen von Hanoi, was es bedeutet?
Tatsächlich nicht. Also für mich war das immer so eine Selbstverständlichkeit, nach Hanoi zu fliegen, weil da ist meine Familie und ich finde, da macht man sich auch nicht so wirklich Gedanken darüber. Deswegen tatsächlich, ich weiß es nicht.
Und zwar ist es der moderne Name sozusagen zwischen den Flüssen. Es gibt zwei Flüsse dort. Mhm. Genau, und das ist der Name, der jetzt aktuell ist. Aber eigentlich ist Hanoi 1010 als, oh, jetzt kann ich mich nur blamieren, Tang Long. Aufsteigender Drache gegründet worden.
Xing Long heißt das.
Ich glaube, ich hör heute auf, Vietnamesisch zu probieren. Ich kann mich nur blamieren. Aber es ist total spannend. Es gab eine Legende von einem Kaiser. Hast du die schon mal gehört? Warum das Aufsteigender Drache hieß?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne nur eine andere Geschichte über Hanoi mit einer Schildkröte.
Ja, warte, die kannst du gleich erzählen und nochmal ganz kurz zu dem Drachen. Und
Ja.
zwar ist da nämlich ein Kaiser, der umgezogen ist und der wollte umziehen und dann ist aus diesem roten Fluss, der sozusagen in Hanoi ist, ist ein Drache wohl aufgestiegen und dann bekam diese Stadt, in die er quasi ziehen wollte, dann den Namen Aufsteigender Drache.
Interessant, stimmt. Wo du es jetzt sagst, dann leuchtet bei mir auch was ein, genau mit dem roten Fluss und dem Drachen. Ja,
Ja,
aber
cool. Und jetzt
danke
erzähl mal
nochmal für
deine
die Info.
Schildkrötengeschichte, weil das habe ich auch gelesen.
Genau, also es gibt ja diese Legende von einer Riesenschildkröte in Hanoi. Und zwar, ich weiß nicht ganz genau, in welchem Jahrhundert das war. Auf jeden Fall war das in einem Kaiserzug, wo dann ein ganz berühmter Kaiser in der Zeit in Vietnam, ja, in den Krieg gezogen ist. Und da die Legende, dass ihm da eine Riesenschildkröte geholfen hat und aus dem See ihm ein Schwert gegeben hat, um auch den Vietnamesen zum Sieg verholfen hat. Und die Geschichte ist auch ganz bekannt, weil auch in Hanoi gibt es einen See, der nennt sich Hoan-Kiem-See. Und da ist auch mitten im See ein Tempel erbaut worden, auch für die, ich sag mal, zu Ehren der Schildkröte. Und da kann man auch um den See herum spazieren. Das ist auch ein super toller Ort, einfach spazieren zu gehen, Fotos zu machen. Da sieht man auch die Einheimischen und mitten im Trubel. Dort ist es auch wie eine kleine Oase. Genau.
Ach schön. Aber ist es der Literaturtempel?
Das kann sein. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn halt eben nur unter dem Namen Hoan Kiem. Deswegen, also historisch bin ich da nicht so bewandt tatsächlich.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil es gibt einen Literaturtempel von der 1070 gegründet wurde. Und das ist aber die älteste Universität
Das ist es.
von Vietnam. Das
Ja.
ist die nicht, genau. Und da soll aber auch eine Schildkrötenstatue stehen, wahrscheinlich auf diese Sage hin bezogen. Und die ganzen Studierenden, die pilgern dorthin, um diese Schildkröte zu berühren, weil die Glück bringen soll bei den Prüfungen.
Okay. Ja, interessant.
Ja, fand ich auch mega gut. Okay, und jetzt letzter Fun Fact ist mal was Kulinarisches, beziehungsweise für alle Kaffeeliebhabenden. Ich spreche es jetzt nicht aus, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Es gibt ein total interessantes Kaffeegetränk von Vietnam.
Vielleicht ist es Kaffee Sur.
Also ich kann mich jetzt probieren, es auszusprechen.
Ja.
Cha Phê Đúng. Es soll ein Kaffee mit aufgeschlagenem Eigelb und Kondensmilch sein.
Ah, Kaffee Chung, das ist der sogenannte Egg Coffee in Vietnam, sehr beliebt unter den Einheimischen auch, ja.
Ja, das kam wohl irgendwie zustande, weil es mal keine Milch oder nicht so viel Milch gab und dann wurde ein Eierkaffee entwickelt. Hast du den schon mal probiert?
Ich bin tatsächlich kein Kaffeetrinker, aber mein Partner ist Kaffeeliebhaber, Hobbybarista und hat
Ach,
sich,
cool.
Fun Fact von mir, hat sich tatsächlich 7 Kilo Robusta-Bohnen aus Vietnam mitgenommen. Einfach weil es hier keine hundertprozentigen Robusta-Bohnen gibt, halt nur Mischungen, also für die, sage ich mal, jetzt mehr in dem Kaffee-Game drin sind. Es gibt ja, wenn man Kaffee kauft, Kaffeebohnen, nur Mischungen mit einem hohen Anteil von Arabica-Bohnen, ganz wenig Robusta. Und in Vietnam war er total begeistert, weil es dann wirklich hundertprozentigen Robusta-Kaffee, Kaffeebohnen dort gab und hat sie sich auch welche geholt, genau um Egg Coffee zu machen und auch anderen vietnamesischen Kaffee.
Mega gut, siehst du? Also das muss ich unbedingt mal probieren. Das klingt so verrückt. Soll so ein bisschen wie Tiramisu schmecken, habe ich gelesen.
Ja, tatsächlich schon, aber also ich sag mal, das Aufgeschlagene, es wird ja Eigelb verwendet für den Egg Coffee und das gequirlt mit entweder ganz viel Zucker oder gesüßter Kondensmilch, damit da wirklich so eine schöne cremige Masse entsteht. Und dann kommt der vietnamesische Kaffee, den man auch traditionell mit einem Finnfilter zubereitet, kommt der dann auch noch mit in dem Getränk rein und dann hast du oben die, ich sag mal, die Eggschicht, so das cremig geschlagene Ei. Und unten setzt sich dann der vietnamesische Kaffee dann auch. Ja.
Mega. Das klingt so gut und ein bisschen verrückt auch.
Schon, ja. Aber es ist auch toll. Kein Getränk, es ist dann eher so wie eine kleine Süßspeise.
Ah, ja, lecker. Gut, gut, gut. Also das packe ich auf jeden Fall auf die Liste der Dinge, die ich noch probieren möchte in meinem Leben.
Ja.
Ja, so schön. Aber jetzt erzähl uns mal kurz deinen Hintergrund zu Vietnam, vielleicht auch zu Hanoi und warum du hier jetzt meine Spezialistin bist in dem Podcast.
Genau, also ich bin ja, also ich habe vietnamesische Wurzeln. Meine ganze Familie wohnt, lebt seit jeher in Hanoi. Und meine Eltern sind damals als VertragsarbeiterInnen in die DDR gegangen, um dort auch zu arbeiten, den Sozialstaat quasi aufzubauen. Und genau, nach der Wende sozusagen war oder bin ich die erste Generation von VietnamesInnen, die auch in Deutschland geboren wurden. Und ich habe deshalb auch einen Bezug zu Vietnam, weil ich schon als kleines Kind immer nach Vietnam mit meinen Eltern geflogen bin, zu meiner Familie und das dann auch immer alle zwei Jahre. Und für mich war das ein, ja, dann geht man mal die Familie besuchen, aber die Familie wohnt dann 10.000 Kilometer zwar weit entfernt so. Und für mich war das dann so ein, ja, es ist halt die Familie und dann war eher so die Familie im Vordergrund und gar nicht dieses kulturelle, die Stadt an sich. Das hat sich erst viel später entwickelt, als ich auch älter wurde, erwachsen wurde und auch mal hinterfragt habe, was, also wie leben die Menschen dort eigentlich? Weil ich kannte ja nur meine Familie und wie ist die Stadt überhaupt aufgebaut oder was gibt's denn da für eine Kultur? Das war mir total neu und damals als Kind auch total egal. Und genau, und jetzt habe ich viel, viel mehr Interesse auch an der eigenen Kultur, auch am Leben selbst. Und ja, finde die Stadt dann auch total, total faszinierend. Und ich war ja jetzt auch vor kurzem über einen Monat in Vietnam und da auch fast zwei Wochen in Hanoi. Und ja, habe die Stadt dann auch nochmal ganz anders erleben dürfen, tatsächlich, ja.
Ah, so schön, wirklich, das finde ich mega spannend, weil mein Kleiner ja quasi auch Familie auf einem anderen Kontinent hat und das ihm wahrscheinlich irgendwann genauso gehen wird wie dir, von daher ist es so, so schön, das jetzt mal zu hören. Mhm. Sprichst du auch fließend Vietnamesisch?
Tatsächlich nicht. Ich kann vereinzelt Wörter, ich kann aber auch Sätze sprechen und ich sag mal, ich komme gut in den Alltag, komme ich damit gut damit zurecht, aber wenn ich jetzt politische Themen oder sonst was ansprechen würde oder sprechen würde, da reicht mein Vokabular auch einfach gar nicht, genau. Also für Alltagssachen, um auch draußen mit den Leuten zu sprechen und ein bisschen zu witzeln, das geht dann schon, ja.
Ja, und wenn wir uns jetzt auf eine Reise nach Hanoi begeben, kommen wir auch mit Englisch gut zurecht?
Auf jeden Fall. Also die Menschen dort sind auch sehr, sehr, sehr bemüht. Und wenn das Englisch nicht klappt, dann hast du immer noch Zeichensprache, Körpersprache, wo du dich auch gut verständigen kannst. Und jetzt in den meisten Fällen ist es dann auch so, dass selbst die Vietnamesen auch gut Englisch sprechen. Und da kommst du auf jeden Fall, auf jeden Fall kommst du da wirklich weit mit der englischen Sprache. Das konnte ich ja auch jetzt mit meinem Partner sehen, dass man ein bisschen die Vietnamesen zwingen muss, auch Englisch zu sprechen, weil mit mir zusammen wollte mein Partner immer Englisch sprechen mit denen und dann schauen die mich an und fragen mich dann so auf Vietnamesisch, was hat denn der jetzt gesagt oder kannst du denen mal das und das sagen?
Ja, genau, das glaube ich.
Genau, ja.
Ja, mega. Okay, und nehmen wir jetzt einfach mal deinen Partner. Der war wahrscheinlich ohne dich im Vorfeld auch noch nicht in Hanoi.
Richtig.
Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Genau. Und wie hast du im Vorfeld irgendwie mit ihm gesprochen? Wie hast du vielleicht ihm erklärt, was ist Hanoi, was gibt es dort? Hast du ihn irgendwie darauf vorbereitet?
Ich habe nur gesagt, da wohnt meine Familie und lass uns einfach mal meine Familie besuchen. Er kennt ja schon Thailand. In Thailand war er jetzt schon zweimal. Und dann, ich sag mal, war es für ihn jetzt nicht komplett neu. So auch vom Stadtbild her, vom Leben, genau. So konnte er sich drauf einlassen.
Ja, sehr gut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was habt ihr denn vor Ort gesehen? Was habt ihr euch angeschaut? Wart ihr vielleicht irgendwie auch eher alleine oder hat deine Familie dann sozusagen den Tourguide gespielt und euch die Stadt quasi aus ihrer Perspektive gezeigt? Was habt ihr so gesehen?
Also generell Vietnam Oder jetzt meine Familie, was ich auch sehr schätze, ist, da geht's sehr viel um den Zusammenhalt innerhalb der Familie. Es ist auch sehr familienzentriert. Das heißt, dass da auch viel innerhalb der Familie auch gegeben wird. Also was wir genießen konnten und durften, ist, dass sie uns überall auch eingeladen haben. Dass die auch gesagt haben, hier, nehmt einfach mal den Roller von uns, könnt ihr haben und dann fahrt einfach damit und bringt den Roller mal irgendwann wieder, wenn ihr den nicht mehr braucht. So,
okay, da muss ich kurz einhaken. Rollerfahren in der Stadt, habe ich gelesen, ist ja, da ist man ja nicht alleine, ne, mit dem Roller unterwegs.
Das ist
Habt
next
ihr euch
level.
Das getraut?
Ja, also mein Partner tatsächlich, ja, er liebt Rollerfahren und für ihn ist es halt wirklich Freiheit und in Vietnam konnte er wirklich angstfrei fahren, weil er das auch schon so ein bisschen von Thailand her kannte. Vielleicht nicht so extrem, aber schon mal dieses Gefühl, einfach fahren zu können. So, und erster Schritt ist erstmal lebend über die Straße zu kommen. Also das ist erstmal so für Touristen ein, okay, wie komme ich jetzt über die Straße? Und dann hilft es dir wirklich einfach ganz langsam über die Straße zu laufen, vielleicht auch die Hand zu heben, um zu signalisieren, hier, ich bin da, bitte überfahrt mich nicht, weil der Verkehr ist an sich zwar so trubelig, aber die Rollerfahrer und die Autofahrer, die fahren so langsam, dass sie dann einfach, vor allem die Rollerfahrer, einfach so um dich herumfahren. Und wenn du aber schnell rüber flitzen möchtest oder abrupt stehen bleibst, das ist viel gefährlicher, als wenn du ganz langsam einfach über die Straße läufst. Also am besten Augen zu und drüber.
Mega. Ja. Wie schnell fahren die Roller ungefähr?
Also in der Stadt, wenn der Verkehr wirklich sehr, sehr, sehr zäh ist, vielleicht mal 5 km/h bis 20 km/h, also 40 km/h ist schon sehr schnell und da müssen die Straßen wirklich frei sein. Genau.
Ja. Okay, gut. Wenn du dich jetzt so an deine Reise erinnerst, die ihr gerade hattet und wir, sag ich mal, jetzt gar nicht so viel Zeit haben, vielleicht haben wir irgendwie ein paar Tage Zeit, Hanoi zu besichtigen. Was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, das muss man eigentlich gesehen haben?
Also wirklich gesehen haben, wenn du nicht so viel Zeit hast, würde ich dir die Altstadt empfehlen, Old Quarter. Quarter nennt sie sich dann auch. Und einfach dorthin gehen, ohne Plan, ohne Ziel, einfach mal durchzulaufen. Da bekommt man schon so diesen Hanoi-Flair, bekommt man da schon sehr gut zu spüren, weil da gibt's wirklich alles, so Streetfood, Stände, Straßen, eine Straße voll, wo es dann wirklich nur eine Sache gibt. Das ist dann auch sehr typisch in Hanoi, dass es, sag ich mal, nicht nur, da waren wir auch mal Bilderrahmen suchen und wir dachten, wir gehen in irgendeine Drogerie und holen uns einen fertig gekauften Bilderrahmen. Nix da, wir haben nichts gefunden und dann habe ich erstmal meine Tante gefragt, naja, wo würde sie denn überhaupt Bilderrahmen kaufen? Und dann hat sie mir nur eine Straße genannt. Und ich dachte mir so, gibt's denn keine Hausnummer? Und die so, nee, fahr mal auf die Straße und dann wirst du sehen. Und wirklich komplett die Straße entlang mit 20, 30 Geschäften haben nur Bilderrahmen angeboten.
Das habe ich gelesen, dass es quasi verschiedene Straßen gibt, die dann immer eine bestimmte Sache haben und die dann auch irgendwie so heißt, keine Ahnung, die Seidenstraße. Und da gibt es halt irgendwie Seidentücher oder Seidenklamotten oder sowas.
Ja, richtig. Total spannend. Und
wirklich.
Und genau, das. Ich glaube, das ist schon mal so ein Erlebnis wert. Und auf jeden Fall Streetfood. Also das gibt's dann auch in der Altstadt. Oder einfach mal auf den Markt gehen. Cho heißt das dann auch auf Vietnamesisch. Und das ist schon etwas, wo du viel aufsaugen, eintauchen kannst in die Stadt. Und Hanoi ist keine Stadt, die du einfach nur so beobachtest, sondern wenn du einmal in der Stadt bist, dann bist du mittendrin, mitten unter den Menschen, mitten in ihrer Kultur. Und das Tolle ist, was ich auch sehe, ist, dadurch, dass das Leben nicht drinnen stattfindet, sondern eher draußen, das ist auch sehr ungewöhnlich, muss man einfach nur rausgehen auf der Straße und dann sieht man eigentlich schon das Leben und wie, als wäre die Straße, so dieses verlängerte Wohnzimmer von einem, wo die Leute draußen dann auch tratschen, essen, arbeiten. Also das allein ist schon echt eine Erfahrung wert und das dann sich auch anzuschauen. Genau, also vor allem Altstadt kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzugehen, ja.
Kannst du uns einen Street-Food-Markt empfehlen, den wir besuchen sollten?
Einfach in die Altstadt und dann findet sich dann sowas sofort. Genau.
Ja.
Also
Und was sollten wir ausprobieren zu essen, kulinarisch gesehen?
tatsächlich, ich lebe ja seit, oder ich ernähre mich seit über 10 Jahren pflanzenbasiert. Das heißt, für mich kommt auch Fleisch nicht in Frage. Und genau, deswegen ist das aus meiner Sicht oder meiner Perspektive ein bisschen anders. Aber für diejenigen, die halt Kulinarik total mögen, wie zum Beispiel mein Freund, der isst ja auch alles, kann ich schon sagen, eine gute Pho, also es ist so eine Reisbandnudelsuppe mit einer deftigen Brühe. Das kann auch mit Rind, mit Schwein oder mit Huhn dann auch sein. Genau, das ist sehr typisch für Vietnam und das dann auch zu essen. Genau. Auch mal zum Frühstück, tatsächlich so eine deftige Suppe. Das kommt auch vor.
Ja, verrückt. Und was hast du dann gegessen?
Tatsächlich ist Vietnam ein sehr vegan-freundliches Land, beziehungsweise in Hanoi war das wirklich sehr vegan-freundlich. Theoretisch ist die vietnamesische Küche sehr, sehr frisch, sehr viel Pflanzen. Das Einzige, was ist, dass sie wirklich zu jedem Gericht eben Fischsoße verwenden. Und wenn du das aber weißt, da kannst du auch ohne Fischsoße bestellen dein Gemüse oder du guckst im Vorfeld erstmal so nach veganen Restaurants. Allerdings gibt es in Vietnam nur einen Begriff für vegan und vegetarisch, das unterscheiden die nicht. Das nennt sich Chai, also An Chai, das ist vegan oder vegetarisch essen. Und wenn man danach googelt, dann kommen richtig viele Lokale und Restaurants. Und das Schöne ist, dieses Streetfood-Erlebnis hast du nicht nur, wenn du alles isst, sondern es gab dann auch total schöne, ich sag mal so, Straßenstände, die dann auch vegane Sachen angeboten haben. Und der Flair ist einfach goldig. Also das ist total schön.
Das klingt ja wirklich mega. Und gibt es... Ich sag mal so, in Deutschland haben wir so klassisch Frühstück, Mittagessen, dann vielleicht noch einen Kaffee und Kuchen und Abendessen. Gibt es das auch in Vietnam oder hat man da eher so andere Traditionen? Und was sind so noch die Unterschiede davon? Du hast gerade gesagt, Suppe wird mal gegessen zum Frühstück. Was ist dir noch so aufgefallen, was vielleicht unterschiedlich ist?
Also in Vietnam habe ich schon den Eindruck, oder zumindest da in Hanoi, dass viele eben herzhaft essen. Egal zu welcher Jahreszeit, also die fangen auch schon mal, also Frühstück ist schon sehr wichtig und wenn du, sag ich mal, früh aus dem Haus gehst, um zu arbeiten, dann gibt's dann schon mal auch mal was Schweres, also was Kohlenhydratreiches oder auch, wie gesagt, mal eine richtig deftige Suppe oder auch was mit Reis. Also Vietnam ist schon ein Land, wo sehr viel Reis gegessen wird, weil da auch einfach der Reisanbau ist. Und da gibt's super verschiedene Variationen von Reisgerichten, also von Nudeln, von Suppen, von Süßspeisen mit Reis. Also da ist es wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig. Und da kann man gar nicht sagen, die essen jetzt zum Frühstück meinetwegen zum Beispiel Müsli oder zum Mittag gibt es mal einen Salat und abends wird dann erst warm gegessen. Also die Vietnamesen können, glaube ich, zu jeder Uhrzeit essen, weil Essen kulturell schon sehr geprägt ist dort. Also Essen ist halt wirklich ja schon fast Kultur. So, und nicht, dass es satt macht, sondern das ist wirklich in der Kultur tief verankert.
Isst man überwiegend dann zu Hause in der Familie oder geht man auch viel in Restaurants und Cafés?
Also das Essen in Vietnam ist super, super günstig. Also da lohnt es sich fast gar nicht, zu Hause zu kochen, sondern schnell mal raus auf die Straße, weil das Essen auf der Straße schmeckt dann genauso wie zu Hause. Und da kostet ein Gericht auf der Straße vielleicht mal 1 Euro oder 2. Und da kriegst du aber schon einen richtig großen Teller oder eine richtig große Schüssel an Sachen, wo du wirklich satt wirst. Und bei meiner Familie ist das so, dass sie sich jeden Freitag zum Familienessen treffen und dann wird wirklich selber gekocht, aufgetischt für 20 Personen und dann wird dann auch zu Hause gegessen. Aber jetzt so im Alltag oder wenn es mal schnell gehen muss, dann schon mehr draußen oder so zum Mitnehmen auch, ja.
Ah, okay. Und habt ihr die Gerichte, beispielsweise auch die ihr draußen gegessen habt, gut vertragen? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein europäischer Magen dann vielleicht ja gar nicht darauf vorbereitet ist. Oder man hört ja auch öfter mal Sachen, dass man dann ausländische Gerichte gar nicht gut verträgt. Also hat dein Partner beispielsweise alles gut essen können?
Tatsächlich schon. Also ich habe ja auch im Vorfeld oder auch während der Reise dann auch viel von so Food Poison und man soll sich da wirklich, man sollte da schon im Vorfeld probiotische Sachen essen, damit der Magen das dann auch gut verträgt. Aber dadurch, dass unsere Essgewohnheiten sich jetzt nicht so geändert haben, als wir in Vietnam waren, muss ich für meinen Teil sagen, nee. Und ich hatte auch also eigentlich seitdem ich denken kann und in Vietnam jetzt auch war, die letzten Male kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich mich da irgendwie, also dass ich mich da irgendwie schlecht gefühlt habe oder auch mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt habe. Aber ich habe auch schon mal Rezensionen vielleicht auch mal so gesehen, die dann auch berichtet haben, naja, dann schon, ist schon besser, wenn man sich vorbereitet. Aber für uns war das kein Problem, für meinen Partner auch nicht, der alles gegessen hat. Klar, man spekuliert auch wegen Wasserqualität, dass sie auch nicht so gut sein soll und dass man da lieber Wasser aus Trinkflaschen, also aus, sag mal, gekauften Plastikflaschen dann doch eher trinken sollte. Aber wir jetzt so zum Zähneputzen oder so, das Wasser, das war total in Ordnung. Und das Einzige, was war, dadurch, dass Vietnam auch schon sehr fleischlastig ist und man das vielleicht gar nicht so gewohnt ist, so viel, ich sag mal, Fleisch zu essen, in Anführungsstrichen, obwohl auch viel Grün und Kräuter gegessen wird. Das war bei meinem Partner jetzt so. Er verträgt nicht so gut Rindfleisch und es wird ja hauptsächlich Rind und Schwein dort gegessen. Und was ich mir vorstellen kann, ist dann eher, dass dann einige nicht wissen, dass sie vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit haben auf bestimmtes Fleisch. Und wenn das dann vielleicht zu viel gegessen wird, dass man dann merkt, okay, da kommt jetzt Unwohlsein. Oder wie bei meinem Partner, der dann ein bisschen viel Rindfleisch gegessen hat, dass er am nächsten Morgen merkt, oh nee, sein Magen, das tut ihm gar nicht gut. Das kann sein, aber ansonsten hatte ich bis jetzt nie irgendetwas gehabt. Also, aber ich bin auch ich bin keine Referenz, sagen wir es mal so.
Ja. Okay, und ist dir irgendein Restaurant oder ein Café in Erinnerung geblieben, wo du sagst, oh, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal vorbeizugehen?
Mein Partner und ich, wir sind ja sehr unterschiedlich. Er ist ja eher so Kaffeeliebhaber und ich mag total Matcha trinken. Und deswegen kann ich für mich nur sprechen, die besten Matcha-Spots in Hanoi tatsächlich. Wir haben unzählige Cafés ausprobiert, er mit Kaffee und ich mit Matcha. Und beim Kaffee würde ich mal behaupten, wenn du eine schöne Ambiente haben möchtest mit schönen vietnamesischen Kaffee, dann ist das Café Refined, nennt sich das. Da ist man an der richtigen Adresse. Und für Matcha habe ich, das nennt sich Fuku. Und die bieten vor allem auch Matcha Latte an, was ich gerne trinke, auch in heiß, als Heißgetränk. Und den Matcha in Ceremonial Grade, also wirklich sehr gute, hochwertige Qualität und dort hat es mir auch am besten geschmeckt. Und genau, was aber immer dazu gesagt werden muss in Vietnam oder jetzt in Hanoi, ist den Kaffee, wenn man den warm trinken möchte, auch wirklich sagen, man möchte was Warmes, weil sonst wird es einfach kalt serviert mit Eiswürfeln, obwohl man eigentlich was Warmes erwartet hätte.
Ah, genau. Das ist auch ein guter Tipp.
Dass man immer dazu sagen, man möchte gerne was Warmes oder was Kaltes. Oder was, nicht nur was Warmes, sondern was Heißes.
Ah, gut, ja. Verstehe. Und wie habt ihr eure Abende dann so verbracht? Also hat man so dieses typische Nightlife? Geht man vielleicht mal in eine Bar noch oder keine Ahnung, Karaoke-Bar? Weiß nicht, was macht man so typisch in Hanoi zur Abendgestaltung?
Also tatsächlich, bei uns war das Rollerfahren halt eben sehr, sehr viel am Abend. Das haben wir wirklich sehr genossen. Am Abend einfach den Roller geschnappt und auch mal durch verschiedene Viertel gefahren. Und da geht das, also da geht die Zeit auch so schnell rum. Und einfach mal, ja, den Abend genossen mit all den bunten Lichtern, mit den Menschen, die noch draußen auf der Straße sind. Und wir waren auch so erstaunt, dass dann auch teilweise um 23 Uhr noch die Läden offen haben, auch Cafés offen haben, wo ich mir denke, wie kann man um 23 Uhr noch einen Kaffee oder einen Matcha trinken, wo ich mir denke, das würde ich jetzt nicht tun für meinen Schlaf. Aber das war so unsere Abendgestalt. So, wir waren jetzt auch in keine Bar oder auch Karaoke-Bar. Das wird tatsächlich auch sehr, also sehr, sehr, sehr viel gemacht. Aber wir waren da jetzt nicht drin, wir waren da schon etwas braver und haben den Abend dann tatsächlich eher dann zu Hause verbracht, nochmal schönen Film geschaut, einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen. Genau, eher so einen Ausklang gemacht, ja.
Okay. Und wenn du sagst, ihr seid viel mit dem Roller auch unterwegs gewesen in unterschiedlichen Vierteln, gibt es da was zu beachten? Also ist Hanoi grundsätzlich sicher? Vielleicht auch so für alleinreisende Frauen oder für, weiß ich nicht, für kleinere Gruppen? Oder sagst du, nee, okay, dann bleibt einfach mal in den und den Stadtteilen. Kennst du dich da aus?
Ja, das ist super sicher. Also vor allem im Stadtzentrum und alles ringsrum. Also Hanoi ist jetzt nicht so groß, aber zumindest im Kern. Das war mir tatsächlich in den letzten Besuchen in Vietnam gar nicht so aufgefallen, aber jetzt mit meinem Partner schon, weil er mich mal drauf aufmerksam gemacht hat. Manchmal ist man dann schon so blind, weil man es so für, also weil ich das so als selbstverständlich sehe, dass ich dann gewisse Nuancen und feine Sachen gar nicht kenne. Und er hat dann so, nur so gemeint, er schätzt es sehr an Vietnam, dass viele Menschen draußen zum Beispiel auch auf Roller aufpassen. Und da gibt es dir schon mal eine Sicherheit, dass du wirklich an jedem Laden, also an jedem Café, an jeder Straße findest du Leute, die auf deinen Roller aufpassen. Und teilweise auch in Gebäuden, in Tiefgaragen gibt es immer so einen Parkwächter, der auch rund um die Uhr auf deinen Roller aufpasst oder auch auf dein Auto, dass da nichts passiert. Und die verlangen wirklich ganz, ganz, ganz wenig dafür. Und da kommt dann schon irgendwie so ein Sicherheitsgefühl, dieses, hey, da ist jemand, der passt auf meine Sachen auf. Und dieses Gefühl, das trägt sich dann auch tatsächlich durch die Stadt. Und vor allem für alleinreisende Frauen ist es auch super schön, weil also es gibt nicht, dass dann irgendwie blöde Blicke dann auf einmal, nur weil du alleine dann auch reist, dass du dann blöde Blicke erntest, sondern Vietnam ist auch, ich würde sagen, ein sehr, sehr, sehr kinderfreundliches Land. Also die Vietnamesen, die lieben Kinder. Und wenn du da als zum Beispiel auch alleinerziehende Frau mit Kind dann dort bist, du wirst da so herzlich begrüßt und dir wird so geholfen. Also das fand ich schon sehr erstaunlich und das kann ich sehr wertschätzen an Vietnam und auch in einer Großstadt, dass du dich trotzdem so sicher fühlst. Und ja, natürlich gibt es in, ich sag mal, Touri-Zentren und Meilen, wo dann, ja, man sagt, hier aufpassen, Tasche kann geklaut werden, aber das hast du ja überall.
Das hat man ja überall, genau. Aber das finde ich ja cool. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo reingehe und dann passt jemand auf meinen Roller auf, das heißt, da steht jemand und ich gehe dann proaktiv zu ihm hin oder der fragt mich dann hier, soll ich auf deinen Roller aufpassen?
Nee,
Und dann
also
habe ich im besten Fall diese vietnamesische, wie heißt Dong,
richtig?
dann als Münzen bei mir oder wie funktioniert das dann? Oder bezahle ich mit PayPal? Keine Ahnung.
Ja, also in Vietnam ist das Bargeld tatsächlich noch sehr weit geschätzt. Also Bargeld zahlen ist da schon, also wird da schon gesehen. Kartenzahlung eher weniger. Was die aber haben, ist, dass du dann mit QR-Code bezahlen kannst. Also auch sowas Ähnliches dann wie PayPal. Aber ich würde sagen, an erster Stelle ist immer Cash. Also die sagen dann auch, dass die, wenn Bezahlung, dann Cash wünschenswert. Und danach kommt mit QR-Code bezahlen und dann am Ende erst Kartenzahlung oder kontaktlos zahlen. Das ist in manchen Ländern ist es genau umgedreht. Da wird ja gar nicht mehr in bar bezahlt. Ja. Aber in Vietnam musst du wirklich gucken, dass du genügend Bargeld auch hast. Und zum Thema Roller, das fanden wir auch sehr witzig. So am Anfang haben wir dann irgendwo geparkt, weil wir in einem Café gehen wollten. Und dann kommt aber einer und sagt, nee, hier dürfen Sie nicht parken. Sie müssen schon genau dort parken, wo Sie ins Café gehen wollen. Also da gibt's schon klare Regeln. Dort parkst, wo du dann auch oder auch in einem Supermarkt, in einen Laden, Restaurant reingehst. Und Parkgebühren für Roller, das ist wirklich super wenig. Also für einmal aufpassen, 10.000 Dong. Klingt erstmal viel, aber 30.000 Dong ist 1 Euro. Mhm. Also zahlst du dann 30 Cent dafür, dass jemand auf den Roller aufpasst. Und wenn du sagst, na ja, du gehst dann mal kurz woanders hin, ist nicht zeitlich begrenzt. Also wirklich für einmal stehen, diese 10.000 Dong oder vielleicht auch 5.000 Dong nur, das ist auch total wenig. Und dann passen sie dann wirklich auf deinen Roller auf. Und das ist schon, das kenne ich, sag ich mal, nirgendwo.
Das ist ja spannend. Ja. Das ist dann quasi schon wie den Parkplatz bezahlen, aber noch der VIP-Service, weil direkt aufgepasst wird, oder? Mhm,
richtig, ja.
Das ist ja mega. Cool. Super, super gut. Okay, und was ist dir vielleicht auf deiner Reise noch so eingefallen? Was sind so die kulturellen Besonderheiten von Hanoi? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Also tatsächlich, was mir auf dieser Reise nochmal sehr bewusst geworden ist, dass in den Läden und Cafés und Restaurants stehen immer, wirklich eigentlich in jedem Laden, steht dann so ein ganz kleiner Altar am Boden, total unscheinbar, aber den gibt's. Und einfach zu sehen, wie, ich sag mal, so diese Spiritualität, dieser Glaube, diese Kultur fest im Alltag verankert wird und da jetzt, sage ich mal, nicht groß darüber gesprochen wird, sondern da ist einfach da, ist halt wirklich Bestandteil des Alltags, des Lebens, der Kultur von Vietnamesinnen. Und das fand ich total faszinierend, wie integriert es dann auch ist, so Altäre zu sehen, wo sie dann wirklich auch räuchern und Essen bereitstellen auf dem Altar und ja auch einfach so als Symbol vor allem für Ladenbesitzer, dass der Altar Schutz bietet, aber auch, ich sag mal, Wohlstand, Fülle und Reichtum. Und das dann zu sehen, dass wirklich in jedem Laden, wenn man wirklich mal hinschaut, dass da so ein kleiner Altar, entweder klein oder groß, manche übertreiben das ja dann auch sehr, aber schon so ganz unscheinbar in der Ecke, nahe am Eingang, die Altäre dann auch stehen. Und das ist mir dann auch tatsächlich auf dieser Reise in Hanoi besonders hängen geblieben, dass dann auch so die Kultur dadurch nochmal präsenter oder für mich noch präsenter geworden ist. Genau.
Ja, verrückt. Und hast du irgendwelche besonderen Feste auch mitbekommen, so von deiner Familie, die es vielleicht in Deutschland gar nicht gibt, die man ganz besonders in Vietnam feiert?
Also tatsächlich ein richtig großes Fest ist halt das Date. Das ist das Neujahrsfest und das ist morgen, also am 17. Februar. Ja. Und wir sind aber davor schon abgereist, weil wir gesagt haben, wir wollen das schon mal miterleben, aber jetzt nicht auf dieser Reise. So und
aber weißt du, was da passieren würde?
Auf jeden Fall ist Feuerwerk in Hanoi verboten, also privat zu böllern, ist dort verboten. Das heißt, wenn, dann macht es der Staat oder Institutionen, die das dann veranstalten, aber du selber als Person darfst dann nicht böllern. Das finde ich schon mal gut. Das ist halt
auch super.
Dass es nicht zu laut ist. Ja. Aber vor Date, das ist ja wirklich, also Date, das Neujahrsfest nach dem Mondkalender, ist viel wichtiger als, sage ich mal, Silvester, was wir kennen. Und deswegen bereiten sich dann auch die Vietnamesen monatelang auf das Date-Fest vor. Das heißt auch vor der Haustür kehren, was auch ganz besonders ist, dass dann jede Familie, jeder Haushalt so einen, ich sag mal, so einen ganz kleinen Orangen-Mandarinenbaum hat. Genau, dass das dann auch besorgt wird. Und
warum hat es, warum genau ein Orangen- oder Mandarinenbaum?
Ich weiß es nicht, vielleicht auch einfach so symbolisch für Fülle, für dass du dann auch im nächsten Jahr quasi da auch reich beschenkt wirst. Mhm. Genau, also das kann ich mir dann auch so vorstellen. Und ansonsten jetzt weniger Fest, eher mehr so Kultur und Tradition. Was mich schon sehr fasziniert hat, war, dass diese Ahnenverehrung und Ahnenkultur in Vietnam auch noch sehr fest verankert ist. Und einfach mal auf einem Friedhof oder mal Grabstätten anzuschauen, das fand ich schon total faszinierend. Also wer mal die Möglichkeit hat, mit einem Local oder durch Connection mal sowas anzuschauen, also sie geben auch sehr viel Geld für Gräber aus. Das sind jetzt nicht so wie in Deutschland auf Friedhöfen, so, ich sag mal, von der Aufmachung her am Boden und dann mit noch so einem Stein, sondern das sind, ich weiß gar nicht, so richtige prunkvolle Gräber, die dann teilweise über, also bei meiner Familie ist es so, schon über 2 Meter hoch sind.
Wow.
Und dass dann auch meine Familie regelmäßig dorthin geht, um Opfergaben auszustellen, um quasi den Verstorbenen, den Ahnen auch Essen vorbeizubringen. Und das ist halt auch symbolisch, auch dieses Räuchern. Die bringen Essen oder auch manchmal Zigaretten, Schnaps oder auch falsches Geld bringen sie dann hin. Und vor allem das falsche Geld, das verbrennen die, weil durch dieses Verbrennen, durch den Rauch, das ist dann auch ein Symbol, das steigt dann in den Himmel hoch zu den Ahnen, die im Himmelsreich dann auch wohnen, und dann können die das Geld dafür nutzen, um im Himmel dann einkaufen zu gehen und da auch, sag ich mal, Geld zu haben für Dinge, die sie dort oben brauchen, jetzt mal so ausgesprochen. Und auch so dieses Räuchern mit Räucherstäbchen, das dann auch Früchte, das Essen, Getränke, dass das dann auch in den Himmel kommt zu den Ahnen, damit die auch ein gutes Leben da haben, auch nach dem Tod so. Und das ist total schön, einfach das zu sehen, weil das kenne ich hier jetzt nicht aus Deutschland. Und das ist auch etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, was in Vietnam praktiziert wird.
Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Das klingt wirklich mega, mega schön. Also da tauche ich auf jeden Fall nochmal tiefer ein. Gibt es denn irgendwelche Fettnäpfchen, die wir dadurch auch reintreten können, sozusagen, wenn wir dort als TouristInnen vor Ort sind, dass du sagst, okay, passt auf jeden Fall mal auf. Keine Ahnung, beispielsweise habe ich gelesen, in diesem Literaturtempel sollte man auch Schultern bedecken und Knie bedecken, Hut absetzen und auch gar nicht so laut reden. Ist dir da irgendwas aufgefallen, wo man vielleicht aufpassen sollte?
Also natürlich dann auch in Tempeln, dass du da, sag ich mal, nicht so leicht begleitet dann reingehst. Aber ich glaube, das hast du auch in verschiedenen heiligen Städten. Das ist nicht nur in Vietnam so, dass du sagst, okay, Schultern bedecken oder nicht in Minirock, sondern wirklich lange Kleidung. Bei einem mit Kopfbedeckung, bei dem anderen ohne. Also das ist dann auch schon in Vietnam auch gang und gäbe. Was man nicht machen sollte, ist wenn du ein Altar siehst und der ist voll bestückt mit Dingen, dass du da nichts nehmen darfst. Das möchte man nicht tun. Also nicht einfach so sagen, okay, gut, hier, das sieht aus, als würde das wie so eine Art
Gratis-Buffet
sein. Und dann nehme ich mir jetzt mal eine Frucht daraus. Das macht man jetzt eigentlich, sollte man nicht machen.
Okay.
Auch wenn das, sag ich mal, sehr verlockend aussieht. Weil teilweise manche Altare, die sehen auch wirklich dann so aus, als könnte man sich da irgendwie bedienen. So, aber wenn man es nicht weiß, dann ja. Genau, da sollte man einfach aufpassen. Und ja, ansonsten, was wir eben in Vietnam auch noch kennengelernt haben in Hanoi, ist, jeder Laden, jedes Café hat seinen festen Parkplatz und da musst du wirklich auch parken. Und unvorstellbar für Vietnamesen, wenn du mal in dem Nachbarsladen parkst, aber eigentlich zu einem anderen Laden dann auch gehst, das sollte man eigentlich vermeiden.
Also fährt man dann quasi von Parkplatz zu Parkplatz, um dann zum nächsten Geschäft zu kommen.
Beziehungsweise, wenn du in einem Café bist und den Roller schon abgestellt hast und du sagst, okay, du willst jetzt aber ein paar Meter weiter oder ein paar hundert Meter weiter, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du sagst, okay, du willst deinen Roller jetzt irgendwo absetzen und die 100 Meter zum Café noch laufen, wird schwierig. Ja.
Mega.
Genau.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr nach sehr viel Trubel, nach sehr vielen Motorrollern. Gibt es aber irgendeine Ecke, wo du auch sagst, da kann man ja so ein bisschen Ruhe auftanken auch in der Stadt?
Also tatsächlich schwierig in Vietnam, also zumindest auf der Straße. Aber wenn du sagst, du willst wirklich deine Ruhe haben, in Vietnam, also in Hanoi, gibt es ja noch also der nennt sich Ho Day auf vietnamesisch, das ist der Westsee in Vietnam. Und da gibt es schon viele Cafés und Läden, wo du reingehst und du merkst, boah, jetzt Alltagslärm ade, du fühlst dich dann wirklich wie so einer kleinen Oase. Und da gibt es da schon verschiedene Cafés, wo du dich einfach mal reinsetzen kannst, wo du dann teilweise auch tief reingehen musst, um dann überhaupt im Hinterhof was zu finden, wo wieder viel mehr Grün ist, wo Ruhe ist, wo du einfach mal in Ruhe was trinken kannst. Das gibt's dann auch. Und
Hast du einen
ansonsten,
Tipp? Kannst du dich erinnern an einen Namen von einem Café?
also am Westsee, da gibt es einen guten Matcha-Spot, auch total schön eingerichtet, der nennt sich Nagocha. Da findest du auf jeden Fall deine Ruhe und auch die Musik ist dort sehr angenehm, weil in den meisten Cafés ist es so laut, auch die Musik ziemlich laut. Und wenn du mal frühstücken gehen möchtest, mal in Ruhe, dann kann ich dir das Philo Garden auch empfehlen. Da gibt es auch so Bowls, die du essen kannst. Also das ist dann schon eher mehr westlich angehaucht, also doch schon so für, ich sag mal so für Touristen oder für die, die dann auch gesundheits- und ernährungsbewusster sind. Genau, dann findest du dann am Westsee oder um den Westsee herum findest du dann viele schöne, ruhige Orte, um da einfach von dem, ja, Stadtlärm und Trubel ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Ja, okay, sehr, sehr schön. Wenn wir sagen, wir wollen kein Motorroller fahren, habe ich gesehen, es gibt ein Taxiunternehmen, auch Taxi Grab oder Grab. Genau. Kannst du das empfehlen, dass man dann, wer sozusagen sich das nicht zutraut, nimmt dann einfach ein Taxi oder gibt es so öffentliche Verkehrsmittel?
Ich habe natürlich die Infrastruktur mitbekommen in der Zeit, also in den Reisen oder in den Urlauben, wo ich dann immer in Vietnam war. Und da mal eine witzige Story mit so öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war vielleicht vor 11 Jahren. Da wollte ich vom Flughafen Hanoi in die Stadt fahren. Und da war das noch nicht so gut ausgebaut, auch mit den Bussen. Da hattest du Schilder gehabt, wann die Busse abfahren. Und da stand so, naja, so ungefähr alle 15 Minuten. So. Oder dass dann Bushaltestellen gab, wo du zwar standest, aber der Bus erst gehalten hat, wenn du die Hand gehoben hast oder einfach mal so dem Busfahrer zugewunken hast, so nach dem Motto, ja, du stehst nicht einfach nur da, du willst auch einsteigen. Das war mir total neu, aber mittlerweile sind die Busse wirklich so modern, dass du auch darin WLAN hast, USB-Stecker.
Ah, cool.
Wir sind tatsächlich dieses Mal also haben keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, tatsächlich nur den eigenen Roller. Und früher, als das mit, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland das jetzt noch gibt, Uber,
Ja.
gab es dann in den Anfängen in Vietnam, das war dann auch vor 5, 6, 7 Jahren, hat es dann angefangen, aber das hat sich dann nicht so etabliert, weil ich glaube, Uber war auch ein amerikanisches Unternehmen und mittlerweile sind sie halt eben auf Grab umgestiegen, weil das, glaube ich, dann auch eher so aus der Region oder was heißt Region, aber aus Asien irgendwas kommt, das
Ja.
Unternehmen. Und Grab nutzen die meisten. Es gibt aber auch noch zwei andere, ich sag mal so Taxis, so Rolltaxis, die dann auch Vietnamesen, Einheimische auch schon gerne mal nutzen. Aber die meisten oder die, die man am meisten sieht, das sind die Grab-Fahrer. Die sind dann so grün. Genauer, haben einen grünen Helm, steht auch Grab drauf. Und die App ist total genial, weil du lädst sie runter, du kannst auch als Tourist die einfach runterladen, du richtest dir das dann auch ein, schaust, welche Bezahlmethode du nehmen möchtest und dann geht's los. Dann kannst du sagen, du möchtest gerne dahin und innerhalb von 1-2 Minuten kommt dann ein Fahrer und holt dich genau an dem Standort ab, wo du den auch angegeben hast und das ist total super. Also auch für Alleinreisende, die dann auch sagen, sie trauen sich nicht mit dem Roller zu fahren, ist Grab eine super Alternative, um von A nach B zu kommen und dann kostet auch eine Fahrt mal 1 Euro oder 2. Also das lohnt sich vor allem in der Stadt auch sehr. Würde ich auch mehr bevorzugen, mit dem Roller zu fahren, als jetzt mit dem Öffentlichen, weil du dann mit dem Öffentlichen nicht so gut durch den Verkehr kommst.
Ja. Okay, ja super. Danke für deine ganzen Tipps auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Hast du abschließend noch irgendwas, wo du sagst, okay, das willst du unbedingt jetzt noch sagen, das ist dir noch eingefallen oder möchtest du noch ergänzen?
Also wer Hanoi wirklich mal erleben möchte, das ist nicht so wie, man geht in irgendeine Großstadt hin und das Leben findet innen statt, sondern tatsächlich ist es eher ein, du bist in Hanoi und du tauchst wirklich dann tief in die Stadt ein und das ist etwas sehr, sehr Nahbares. Das hat, also finde ich, das hat man in Großstädten nicht, da hat man eher das Gefühl, okay, das ist halt eher sehr anonym und da muss man halt irgendwie schon irgendwo hingehen und reingehen, damit man was sehen kann. Aber Hanoi ist da wirklich, die Bühne ist draußen, das Leben ist draußen, das Leben von vielen, vielen Einheimischen findet auch draußen statt. Einfach die Augen öffnen, auch so ein bisschen mal, ich sag mal so den westlichen Standard runterschrauben. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig für diejenigen, die das erste Mal nach Vietnam reisen oder generell Südostasien, wirklich den westlichen Standard mal so beiseite schieben, um das Schöne von dem Land auch wirklich sehen zu können, weil klar, man kann sich dann auch drüber beschweren, dass es dreckig ist, dass es laut ist, dass die Fassaden abbröckeln und die Gebäude heruntergekommen ausschauen, dass die Toiletten eigentlich total eklig in Anführungsstrichen dann auch sind. Und wenn man, also wenn man sich darauf wirklich einlassen kann, dass das zum Stadtgefühl dazugehört. Ich glaube, dann wird die Reise wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Reise werden und mit vielen schönen Erfahrungen und auch Begegnungen und einfach so dieses wirklich am Leben der Menschen teilhaben zu lassen. Ich finde, das ist so, so ein großes Geschenk, dass auch ein Volk sich dafür öffnet, für, ich sag mal, auch für Fremde, dass man, also dass ich da auch das Gefühl hatte, auch bei meinem Partner, er wird einfach angenommen und integriert und es wird sich sehr, sehr, sehr bemüht, dass es ihm auch gut geht und das spürt man, diese Herzlichkeit und Freundlichkeit der Vietnamesen, das schätze ich einfach sehr, sehr, sehr und das ist in Hanoi auch noch tief verankert, finde ich, ja.
Ah, schön. Es klingt wirklich so gut und authentisch und irgendwie auch ja was ganz Besonderes, wenn man dann aus Deutschland kommt.
Absolut.
Sehr, sehr. Also mir hast du auf jeden Fall Lust gemacht. ich muss einen Eierkaffee probieren und möchte da mit so einem Motorroller mal ab in den Verkehr reintauchen und dann Parkplatzhopping betreiben. Ja. und mir einen Altar anschauen. Also lohnt das sich. Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr cool. Danke, danke, danke für deine ganzen Tipps. Ja, sehr jetzt kann gut. ich dich aber natürlich nicht entlassen. Ohne meine 2 Abschlussfragen.
Okay, ich bin gespannt.
Zwar heißt mein Podcast Ihr Handgepäck und ich frage immer alle GästInnen, hast du irgendwas auf Reisen, was du immer in deinem Handgepäck hast?
Powerbank.
Sehr gut, das ist wirklich praktisch.
Ja, meine Powerbank, ja. Also vor allem auf Reisen, das ist so Gold wert, einfach eine Powerbank mit dabei zu haben. Also ja. Ich glaube tatsächlich, doch, die hat uns oder hat mir in diesem Urlaub oft das Leben meines Handys gerettet.
Sehr gut. Ja, und auch relativ neu. Auf Flügen muss man die Powerbank ja jetzt am Körper tragen. Also nicht mehr oben auch ins Handgepäckfach tun, sondern man muss quasi entweder zwischen den Füßen oder direkt an sich tragen, weil es ja irgendwie auch mal zur Überhitzung geführt hat. Und von daher also nicht einfach oben, oh, verstaue ich jetzt oben im Gepäckfach, sondern direkt am Körper tragen.
Genau, die Regelung ist, glaube ich, auch neu. Wird jetzt aber auch verschärft. Also bei Inlandsflügen habe ich das jetzt, sage ich mal, nicht mitbekommen. Aber dann tatsächlich jetzt auch bei Langstreckenflügen, genau, ganz wichtig.
Ja, genau. Gibt es irgendwas, das du als Souvenir mitgebracht hast? Also die Kaffeebohnen haben wir schon gehört, aber gibt es sonst noch was Typisches aus Vietnam, was man mitbringen sollte?
Also, kurzer Fun Fact. Wir sind mit einem großen Koffer hingereist und zurückgereist haben wir noch einen Koffer bekommen von meiner Familie, wo wir wirklich nur Geschenke drin hatten. Besorgungen, klar, den Kaffee von meinem Partner, auch ganz viel war dann drin, war schon die Hälfte des Koffers schon voll. Aber was ich mir noch mitgenommen habe, ist einmal also auf Englisch heißt der Butterfly Pea Tea, also es ist ein Tee. Ich glaube, da wird im Deutschen auch Anchan-Tee oder wortwörtlich übersetzt Schmetterlings-Erbsen-Tee genannt. Und genau, den gab es tatsächlich auch viel in Vietnam und ich habe den in Deutschland ein einziges Mal getrunken und fand den so gut, dass ich mir dann tatsächlich 1 Kilo geholt habe, also diesen Butterfly Pea Tea. Und dann noch einmal, also es nennt sich Jujube. Das ist sieht aus wie so eine getrocknete Dattel und soll auch sehr, sehr, sehr gut sein, also gesundheitliche, positive Wirkungen haben. Genau, das haben wir uns dann auch noch geholt. Ansonsten, ich sag mal, Souvenirs an sich, also an so Gegenständen. Tatsächlich haben wir uns dann Holzlöffel besorgt. Also wenn ihr in Vietnam seid und so Naturmaterialien euch einfach holt, das ist schon Souvenir genug, weil die sind so billig in Vietnam und in Deutschland werden sie tatsächlich einfach nur importiert und dann kosten die das Fünffache.
Ja, wow.
Und genau, und deswegen ist es ganz gut, vielleicht auch in Vietnam mal ein bisschen was mitzunehmen an so irgendwelchen Bambus oder Rattan oder Seegras oder auch an Holzbestecken oder Geschirr, sowas mitzunehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
Ah, mega gut. Das echt überrascht mich jetzt auch schon wieder. Total cool. Mega. Ah, toll, toll, toll. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich habe eine Handgepäck-Spotify-Playlist, wo ich lauter Reiselieder sammle und auch ja Lieder passend zu den Destinationen. Gibt es irgendein Lied, was du mit Vietnam oder Hanoi im Speziellen verbindest?
Ah, tatsächlich ja. Und gefühlt läuft das Lied rauf und runter, wenn du mit der vietnamesischen Fluggesellschaft fliegst. Das nennt sich Bonjour Vietnam auf Französisch. Oder es gibt auch eine englische Version, die heißt Hello Vietnam. Und ich glaube, komponiert auch von einer Französin mit vietnamesischen Wurzeln, die das vor 20 Jahren mal komponiert hat. Und das ist dann, also das weiß ich noch, in der Zeit, das war so ein Hit und die Vietnamesen haben das so gefeiert und bis heute noch. Und ich glaube, damit, das ist das Lied, was ich tatsächlich auch mit Vietnam verbinde, ja.
Mega, packe ich mit raus, ich fange gleich mal an. Ach, schön. Ich danke dir für die ganzen Tipps und ich hoffe, wir können jetzt viele inspirieren und auch motivieren, nach Vietnam zu reisen.
Sehr
und
gern.
Ja, wie verabschiedet man sich denn auf Vietnamesisch?
Gute Frage. Wie verabschiede ich mich denn immer? Eigentlich, oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Du kannst Ciao sagen.
Ich wollte gerade sagen, wenn man es nicht weiß, ein Ciao geht immer, oder?
Immer. Genau. Und ein Bye-bye.
Bye-bye.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?